Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Hier gleiche Stelle, gleiche Welle. Und heute Nachmittag sprechen wir mit meinen Studiogästen über ein Thema. Ich würde sagen, das passt sogar ganz gut in die Weihnachtszeit. Wir sprechen nämlich über Kiboom, die Kinderbuchmesse im Ulmer Stadthaus. Mein Name ist Michael Trost und ich habe zwei Studiogäste an mir gegenüber sitzen. Zum einen die Andrea Kreuzpointner. Hallo Frau Kreuzpointner. Herzlich willkommen bei uns bei Radio Free FM und die Frau Gabi Kukol. Ebenso herzlich willkommen, Frau Kukol.
Hallo.
Hier bei Radio Free FM. Ich habe gelernt, zumindest Sie, Frau Kukol, waren schon mal bei uns. Ich vermute wahrscheinlich sogar auch zu einem ähnlichen und zum gleichen Thema. Ich habe gelernt, die Kiboom, die Kinderbuchmesse, findet nicht das erste Mal statt, sondern schon, ich glaube, es 22. Mal, ja, habe ich gelesen. Wow, also schon auf jeden Fall zum wiederholten Male. Darüber sprechen wir gleich ausführlich, aber zunächst würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Vorstellrunde, wie es hier in der Plattform so ist, damit die Hörer auch wissen, wer die Gäste denn eigentlich sind. Und natürlich auch ein bisschen der Bezug, wie ist der Bezug zum Thema. Wer möchte anfangen von Ihnen?
Ja, dann fange ich an. Ja, Gabi Kukol von der Stadtbibliothek. Ich bin Bibliothekarin und habe ganz lang die Kinderbibliothek geleitet und da Kinder- und Jugendbücher eingekauft in der Bibliothek. Bin jetzt zuständig für Bibliothekspädagogik, also Vermittlungsarbeit, und habe da auch ganz viel mit Kindern und Jugendlichen und eben dem Thema Lesen zu tun. Und ich war schon bei der ersten Kiboom dabei.
Ui, Das heißt, Sie sind wahrscheinlich so mit begründet, dann schätze ich mal,
oder?
Ja.
Ja, mein Name ist Andrea Kreuzpointner. Ich organisiere die Kinderbuchmesse jetzt im zweiten Jahr. Bin selbstständig und habe ein kleines Büro für Kulturmarketing und arbeite für verschiedene Kulturinstitutionen hier in Ulm.
Und ich glaube, das ist ein Thema, was eigentlich, ja, wenn ich so dran denke, Kinder und Bücher, eigentlich ein sehr schönes Thema ist, wenn ich mir das so recht überlege. Spannende, nette Kinderbücher. Ich glaube, jeder erinnert sich vielleicht auch noch an seine eigene Kinderzeit, an, naja, bestimmte Bücher. Also ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, das kann man auch mal nennen, Räuber Hotzenplotz oder die kleine Hexe irgendwie so, also die typischen Bücher, das waren die von Ottfried Preußler, die einen als Kind begleiten. Das sind vielleicht irgendwo so noch nette Erinnerungen, die da sind. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass der Job auf jeden Fall recht viel Freude dann irgendwo auch macht. Generell, also Sie sagten, im Ulmer, in der Stadtbibliothek gibt es ja auch eine Kinderbuchabteilung.
Ja.
Und wie geht das dann? Also ich meine, vom Bestand, also Sie bekommen ständig Bücher neu und andere gehen raus? Oder wie muss man sich das überhaupt vorstellen? So?
Ja, im Prinzip schon. Also da hat die Kinderabteilung hat einen eigenen Etat. Die hat im Moment so um die 35.000 Medien, also ich sage bewusst Medien, weil es außer Büchern eben auch noch verschiedene Hörmedien, Spiele, auch Computerspiele, verschiedene andere Medien gibt. Und die Kollegin, die das jetzt macht, die sichtet den Markt, guckt, was es an Neuerscheinungen gibt, schaut auf den Bedarf, auch speziell hier vor Ort, weil es ja auch darauf ankommt, wen hat man im Einzugsgebiet, was braucht man mehr, ne, wägt ab und kauft ein, kauft laufend ein, also mit dem zur Verfügung stehenden Geld. Und natürlich werden auch Sachen wieder rausgenommen. Also eigentlich hält man so ungefähr den Stand, weil ja Bücher zum einen verschleißen, also einfach kaputt gehen oder auch inhaltlich veralten oder irgendwann mal einfach auf kein Interesse mehr stoßen. Also wenn Bücher mal aus welchem Grund auch immer nicht mehr gelesen werden, nimmt man sie auch raus, weil man einfach die Sachen haben möchte, die die Kinder wirklich interessieren und motivieren.
Aber es gibt wahrscheinlich auch so Langläufe oder so Evergreens, nehme ich mal an. Die einen habe ich schon gerade genannt.
Hotzenplotz zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Sachen so einen Grundstock wahrscheinlich immer von Generation zu Generation auch weitergereicht wird und einfach ein Must-Have sozusagen ist, oder?
Das ist schon so, ja. Es gibt also Lindgren, Preußler, auch Harry Potter gehört ja schon dazu. Oder so, auch so Jugendromane, schon wie Tribute von Panem gehört ja auch schon dazu. Und es es ist schon so, dass oft die Eltern dann, wenn sie junge Eltern sind und dann die Kinder ins frühe Lesealter kommen, in der Bibliothek was wiederentdecken oder auch fragen nach dem, was sie selber halt schon gelesen haben in der Kindheit. Das sind dann oft dann auch tatsächlich Sachen, wo ich nur weiß, ach, die waren bei der Kibum dann zum ersten Mal dabei und geben die an die Kinder weiter. Es verschwindet aber auch einiges vom Markt, was schön war, aber was sich halt einfach nicht mehr gut verkauft und wo dann doch mal enttäuschte Eltern da sind oder ja, auch wir manchmal, wo wir was nachkaufen möchten und es war ein tolles Buch, aber es gibt es nicht mehr, weil sich es halt einfach nicht mehr gut verkauft oder dem Neuen auf dem Markt Platz machen muss.
Sind denn die Vorstellung oder einfach die Form auch der Bücher, vielleicht vom Inhalt, vom Schreibstil, in den letzten 40, 50 Jahren hat sich da sehr, sehr viel verändert? Sind es einfach auch bedingt dadurch, dass eine andere Generation von Autoren auch veröffentlicht, ganz anderer Stil? Oder findet man auch Sachen in einer Form, so wie ich sie noch aus meiner Kindheit irgendwo kenne? Oder ist das also ein veränderlicher Markt, veränderliche Inhalte auch eine sehr stark der Zeit irgendwo adaptierte Entwicklung oder ist im Prinzip bei Kindern, kann man sagen, Kinder haben eine bestimmte Vorstellung, was in einem Märchen oder so drinstehen soll und ist im Prinzip immer gleich, sage ich mal.
Ja, es gibt schon Veränderungen. Also was gleich bleibt, ist, denke ich, die Stoffe. Also worüber wird geschrieben, was ist ein Hauptinhalt, was ist interessant, Piraten oder auch so persönliche Geschichten, wo es um Identifikation geht. Also die Themen bleiben. Der Stil verändert sich natürlich einfach so, wie überhaupt der Sprachstil sich ändert. Also wenn man ein Buch liest, auch für Erwachsene von vor 30 Jahren, werden halt einfach andere Grammatik, andere Begriffe verwendet. Das merkt man auch im Kinderbuch. Also wer heutzutage ein Buch schreibt, sagen wir mal, zum Thema Räuber, schreibt es einfach anders. Ja? Trotzdem, der Gesamtstoff ist immer noch interessant für die Kinder. Was sich auch ändert, ist, was die Kinder selber lesen, also wenn sie schon lesen können, wo es nicht ums Vorlesen geht, da hat sich tatsächlich was verändert, dass die Bücher für Leseanfänger irgendwie immer einfacher geworden sind. Also ich überblicke jetzt da einen größeren Zeitraum und da hat man doch früher mehr einem Zweitklässler schon zugemutet, sage ich mal, an Länge, an Schriftgröße, an Umständlichkeit von der Grammatik. Und da gibt es jetzt doch sehr viele Kinder, auch die, sagen wir mal, schon 10 Jahre alt sind und von der Lesefähigkeit, aber eher die drauf haben von einem Anfang Zweitklässler und dann braucht man passenden Stoff und da ändern sich zum Teil auch passend die Bücher dazu. Also das ist eine Änderung. Was Sachbücher angeht, ist halt immer das, was ist gerade für ein interessantes Thema. Ne? Da gibt es auch Klassiker. Also Ritter, Piraten, Dinosaurier sind so Dauerthemen. Dann gibt es Modethemen bei irgendwelchen kreativen Sachen oder eben die digitalen Themen im Sachbuch. Das ändert sich. Überhaupt ist dann wieder zurück auf die Erzählungen. Das Lebensumfeld ist halt ein bisschen anders. Also mal ganz banal im Krimi für Kinder von vor 30 Jahren oder auch vor 20, 15 Jahren hat es halt nur kein Handy gegeben.
Ja.
Also jetzt, wenn die Kinder vor einem unlösbaren Problem stehen im Krimi, was weiß ich, eingeschlossen oder so, ein aktueller Autor schreibt dann, wer hat ein Handy dabei und ach, hier gibt es keinen Empfang oder so. Früher war das überhaupt kein Thema, ne? Da mussten die gleich mal gucken, wie komme ich aus dem eingeschlossenen Raum wieder raus. Nur um das mal so plastisch darzustellen, das Lebensumfeld ist halt auch anders.
Wobei mir auch gerade einfällt, bestimmte Begrifflichkeiten, zum Beispiel früher in Kinderbüchern, gab es auch den Moor oder irgendwas oder irgendwas. Also Begriffe, die man heute sagt, die sind kritisch, die verwendet man nicht mehr. Ich glaube, Kinderbücher sind zum Teil sogar auch in der Form oder in der Begrifflichkeit auch adaptiert und umgeschrieben worden. Ist das so?
Hat man gemacht, ja. Das war dann auch mal heiß diskutiert. Also ich weiß noch das war so ungefähr 2013, gab es mal eine größere Diskussion. Der Thienemann Verlag, der gerade diese Klassiker, einige so Klassiker rausgebracht hat, der hat umgeschrieben. Und einfach so Begriffe ersetzt wie Moor oder bei Pippi Langstrumpf, das ist ein anderer Verlag, aber da hat man drüber diskutiert, ob man da vom Südseekönig sprechen kann, der halt so Hula-Hula-Charakter war, oder das Mädchenbild, Frauenbild bei Jim Knopf. Über das wurde alles diskutiert und zum Teil umgeschrieben. Wobei ich da denke, dass die Kinder schon sehr schnell verstehen, die merken es ja am ganzen Ambiente vom Buch, dass das Buch älter ist und dass man das in eine andere Zeit einsortieren muss. Und das kapiert ein Kind auch ganz schnell. Und man kann ja das auch ganz schnell erklären. Früher hat man halt so gesagt, heute sagt man das nicht mehr, weil wir wissen, dass da jemand verletzt ist zum Beispiel. Also das sind so Sachen, die man erklären kann. Und wenn jetzt heutzutage jemand ein Buch schreibt, so ähnlich wie Pippi Langstrumpf, würde jetzt eine moderne Autorin wie Kirsten Boje oder so einfach andere Begriffe verwenden. Und da kann man das auch erwarten. Bei den Klassikern, da bin ich eigentlich nicht für Umschreiben. Also ich finde, dass das vertretbar ist, einfach die Bücher so weiterlaufen zu lassen.
Jetzt auch mein persönliches Gefühl, weil irgendwo sonst verfremdet man eigentlich das Original und einfach sonst passt ja gar nichts mehr.
Passt nicht mehr zusammen, dann ist es nicht mehr rund. Ja, genau.
Aber generell, es wird noch gelesen, weil es so auch so ein bisschen eingangs meine Überlegung, wie ist denn das heute, die Kinder, man sagt ja, gucken viel fern oder haben irgendwo auch, Computer oder irgendwie sonstigen, wie sagt man, darf den Begriff nicht nennen, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, Spielstationen, wir nennen das so, mit irgendeinem Bildschirm und mit Computerspielen drauf. Sind diese Einflüsse auch spürbar, dass also zum Beispiel weniger Bücher nachgekauft werden oder weniger Menschen in die Bibliothek kommen und ausleihen? Oder haben Sie trotz dieser, sagen wir, anderen Verlockungen, die es dann noch medial gibt, das Gefühl, dass schon noch genügend oder auch gelesen wird?
Ja, also die Verlockungen, das spielt natürlich schon eine Rolle, dass Kinder und Jugendliche ganz viel andere Möglichkeiten haben, einfach auch um sich zu unterhalten, also gegen die Langeweile, mal das eine, also wenn man liest, um sich einfach einen schönen Abend zu machen, einen schönen Nachmittag, und da ist viel Konkurrenz. Gelesen wird trotzdem, es ist aber tatsächlich so, dass man halt auch mehr, sagen wir, tun muss, mehr Möglichkeiten, mehr Gelegenheiten zum Lesen geben. Und jetzt mal ganz konkret bei uns in der Bibliothek, da wird eine Menge gemacht, um Kinder da zu erreichen, wo sie halt auch immer gerade sind. Also zum Beispiel die Arbeit mit den Schulen. Wir haben AGs, die nachmittags in die Bibliothek kommen und wir laden Klassen ein. Wir machen auch öffentliches Veranstaltungsprogramm, aber sehr viel eben mit den Bildungseinrichtungen, mit Kindergärten, und versuchen auf dem Weg zu vermitteln und auch die Bibliothek so als Ort auch zu haben, wo man liest. Das ist, um es vielleicht zu illustrieren, das ist manchmal sehr schön, wenn so eine AG da ist, die hat erstmal ein bisschen Programm, da wird auch was gelesen, und dann irgendwann ist Zeit, wo die Kinder dann selber ein bisschen machen können, was sie wollen. Da ist dann freier Raum und keine Ablenkung. Und da sitzen die Kinder da und lesen. Also woran man da wirklich sieht, wenn keine Ablenkung da ist, dann genießen die das auch. Und sowas versuchen wir halt zu schaffen. Oder halt immer wieder Impulse zu geben durch schöne Veranstaltungen mit einem Buch, indem man halt was Schönes macht mit dem Buch und die Kinder dann dazu bringt, ach Mensch, da steckt was drin, was mich interessiert. Es ist spannend, es reizt mich, da geht es um Kind, das ist genau wie ich. Also solche Impulse kann man setzen. Man muss vielleicht noch auf Sachbuch eingehen. Da verändert sich schon ziemlich viel. Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Beim Sachbuch, da geht der Markt zurück, da gehen die Ausleihen zurück in Bibliotheken. Und das liegt eigentlich auf der Hand. Warum? Weil man ja sich sehr viel aus dem Netz holen kann. Qualifiziert oder unqualifiziert, das ist nochmal was anderes. Also da bemühen wir uns jetzt auch gerade zunehmend drum in unseren Führungen. Da haben wir jetzt allerhand Pläne auch, um das zu vermitteln, wie man das gut macht. Aber die Möglichkeiten gehen schon zulasten vom Sachbuch. Also da gab es einfach, auch bei der Kibum vor 10 Jahren noch viel mehr schöne Sachbücher. Also wir haben wahnsinnig tolle Belletristik dabei, Bilderbücher, alles. Und die Sachbücher, die da sind, ja, das sind auch schöne Sachen, aber das Spektrum wird kleiner. Das hat diesen Hintergrund. Und die Kinder gucken immer schnell mal irgendwo im Netz nach. haben dann wirklich das Problem, aus dieser Masse was Gescheites rauszufiltern. Und auch da kann man was tun. Oder da haben uns sogar die Schulen im Umkreis entdeckt kommen mit den Klassen und arbeiten mit den Büchern, weil die Kinder sich da auch leichter tun. Aber insgesamt, das beobachtet man einfach. Also Sachbuch ist da schwer in Konkurrenz.
Aber heißt nicht, dass die Kinder nicht mehr interessiert werden, sondern sie nutzen andere Quellen, eben mehr online. Und wahrscheinlich gibt es ja auch, ich glaube, auch Bildungsprogramme auf Video, auf DVD. Und wahrscheinlich
YouTube ist der Infokanal für Grundschüler. Also wenn die was wissen wollen, gucken die in YouTube nach. Aha. Das ist, gibt es Untersuchungen drüber. Da findet man auch alles. Aber ob es ausreicht für das, was sie brauchen, ist eine ganz andere Frage. Wenn sie eine Präsentation zum Thema machen sollen, brauchen sie ja was Strukturiertes. Da können sie sich nur sehr schwer durch einen Riesenwust von Fundstellen durcharbeiten. Da ist meistens ein Buch dann praktischer, wenn es zu dem Thema halt ein gutes Buch gibt.
Ja. Gut, ein Buch kann man auch überall hin mitnehmen. Ein Computer ist ein bisschen schwieriger, oder was ich YouTube sagt. Natürlich, gut, viele haben es vielleicht sogar am Handy dann heute schon. Aber um mal geschwind was nachzuschlagen oder irgendwie zu schauen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ist ein Buch natürlich, kann ich immer noch auf eine Bank setzen, theoretisch in den Park, und mal nachblättern oder nachlesen, ein Buchzeichen reinlegen und dann wieder fortführen. Das ist natürlich vielleicht, gut, wie gesagt, haben die es alle auf dem Handy heute, keine Ahnung.
Man kann auch E-Books aufs Handy runterladen, Beispiel.
Genau,
Und natürlich die Internetquellen, auch wenn sie erstmal wüsch sind und unstrukturiert fürs Kind. Man muss auf jeden Fall auch lesen können. Also das bei YouTube nicht, aber bei allen anderen Quellen, die sind ja erstmal schriftlich. Also auch dazu brauchen wir die Lesefertigkeit. Das ist mir wichtig, weil ja auch unser ganzes Kibum anliegen und alles, was wir so machen. In der Leseförderung machen wir natürlich, weil Lesen toll ist und wunderschön, aber auch, weil man Lesen einfach braucht. Auch das, also weil es einfach wichtig ist für die Schulkarriere, für den Beruf. Ohne geht es eigentlich nicht. Also nur mit Erklärfilmen, die sind schon wichtig, aber nur damit kommt man auch nicht durch.
Wie sind eigentlich die Entwicklungen hinsichtlich zum Beispiel Comics? Also anders gesagt, in meiner Jugendzeit, Kinderzeit, sind viele Kinder, also ich nicht, aber Kinder dann nach der Schule in die nächste irgendwo Verkaufsstelle gesprungen, wo es dann irgendwelche Mickey-Maus-Hefte gab oder dann in Buchläden auch die Asterix und Co. Sind diese Dinge heute auch noch, werden die auch noch gelesen? Ich meine, man ist älter geworden, kriegt das nicht mehr so mit. Ich habe aber zum Beispiel selten oder eigentlich noch nie ein Kind im Bus sitzen sehen, wie es vielleicht zu meiner Schulzeit war, dass dann irgendwie so ein Mickey-Maus-Heft oder sowas blättert oder irgendwie so ein Comic. Sehe ich gar nicht mehr. Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Oder?
Doch. Ja, spielt eigentlich nur eine große Rolle.
Ja?
Aber im Bus, ehrlich gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, es ist peinlich für Kinder, was Gedrucktes im Bus vor der Nase zu haben. Also wenn die was vor der Nase haben, dann haben sie halt ihr Smartphone vor der Nase. Und ich glaube, da traut sich gar keiner was anderes rausholen, habe ich schon den Verdacht. Aber Comics sind schon, in anderen Orten sind die auch cool. Also ist durchaus, darf ein Junge Comics lesen und ist auch noch ein großes Thema. Also da gibt es auch ein großes Spektrum. Mangas gibt es nach wie vor viele. Es war mal eine ganz starke Welle.
Das ist aber eine
Welle.
Entwicklung, die auch in den 90ern erst gekommen ist. Die gab es ja in den 16, 70ern
da
noch
gab's
nicht.
Da gab es die überhaupt nicht. Ja, die kommen ja aus Japan oder Korea, gibt es noch welche. Nach wie vor ist ein Dauerbrenner, dann fiel eben auch diese Helden, Superman und so, das gibt es dann auch in einer Form, die aussieht wie ein normales Buch, aber eigentlich Comic ist. Auch die Klassiker, also ganz normal noch Lucky Luke, sowas gibt's.
Oder Asterix gerade, glaube ich.
Asterix gibt es auch immer noch.
Neue Bände, gell?
Ja. Und jetzt bin ich gerade am Grübeln, weil ich die Anschaffung nicht mehr mache. Also ich habe die visuell so vor Augen. Es kommt ständig was Neues. Da muss ich jetzt mal auf meine Kollegin vor Ort in der Bibliothek verweisen oder halt einfach mal hingehen. Also es werden dauernd neue Titel eigentlich angeschafft. Und das sehen wir eigentlich durchaus gern. Da lassen sich viele Kinder dazu motivieren. Die müssen ja auch die Sprechblasen lesen. Und sind nun mal die Kinder im Moment sehr, sehr visuell ausgerichtet. Und das ist ein toller Einstieg ins Lesen. Da haben wir auch in unseren AGs mit den Schulen, da wird sehr viel mit Comics gearbeitet. Das ist nach wie vor da, doch.
Weil ich erinnere mich, zu meiner Kinderzeit hat man immer gesagt, das ist nichts für die Kinder, die lernen dann nur so in so zack, bumm, knall, schepper, irgendwie so sich auszudrücken, aber nicht mehr wirklich zu formulieren und sind des Schreibens oder auch des Formulierens dann nachher nicht mehr mächtig. Aber ich sehe, es gibt zumindest das Thema doch noch.
Gibt's noch.
Und ist auch noch relativ populär.
Ja, ist auch unterschiedlich, wie fein da formuliert wird. Also Krach, Bumm und die Lautmalerei gehört halt dazu. Ja. Und es gibt schon welche, die auch sprachlich recht schön sind. Ja.
Wird eigentlich zu Hause auch noch vorgelesen oder gemeinsam gelesen? Oder ist das im Sinne von, ja, heute macht jeder, was er will und diese familiäre, naja, vielleicht Gepflogenheit, früher gemütlich auf der Couch, Eltern lesen den Kindern was vor oder man guckt gemeinsam Bilderbücher oder sowas an. Gibt es das noch oder ist das auch irgendwo alles längst passé und schöne Erinnerung an Kinderzeit?
Nee, passé ist es nicht. Ja. Wenn man in die Bibliothek geht, könnte man meinen, das wäre ganz normal in allen Familien so. Also die zu uns kommen, sind meistens Leute, die halt wirklich viel vorlesen und das auch genießen und regelmäßig machen. Es gibt aber schon auch Studien, die letzte war vor 2 Jahren, glaube ich, von der Stiftung Lesen, eine explizite Vorlesestudie zum Thema Vorlesen in der Familie, wo man schon rausgefunden hat, es geht ein bisschen zurück. Also irgendwie wissen alle Eltern zwar so im Hinterkopf, das ist toll, aber man findet doch nicht so viel Zeit, wie eigentlich nötig wäre. Ja, also das ist ein Feld, wo man auch was tun muss. Also da gibt es ja auch einige Akteure, wo über die Schulen und über die Kitas an die Eltern rankommen möchten. Und denen halt vermitteln, dass Vorlesen wichtig ist. Da haben wir auch ein paar interessante Aktionen in der Bibliothek, wo man halt schon sehr früh Lesestart zum Beispiel ist, so eine Aktion für die Dreijährigen, wo man über die Eltern vermitteln möchte, dass man eben früh vorlesen soll. So ganz selbstverständlich ist es nicht, ja. Und es ist schon eine Beobachtung, dass man sieht, dass die Eltern halt sehr schnell den Kindern ein Tablet in die Hand geben, und zwar winzigen Kindern, also unter 3 Jahre, und das Kind dann damit erstmal beschäftigt und abgelenkt ist und gar kein Bewusstsein dafür da ist, dass die Interaktion mit den Eltern eigentlich eine Riesenrolle spielt, also mit der Bezugsperson, müssen nicht unbedingt die Eltern sein. Aber
vor allem, da kann man nachfragen.
Genau, und einfach das, was man da so sieht, auch in eine richtige Relation setzen oder wenn man was angeguckt hat auf dem Bildschirm, dass man vielleicht, wenn man da was über eine Baustelle gesehen hat, wenn man demnächst an der Baustelle vorbeiläuft, dann drüber spricht.
Ja.
Oder beim Vorlesen, dass auch die Eltern wahrnehmen, wie es beim Kind ankommt, also emotional auch beim Kind ankommt und gleich rückfragen können und so. Also das sind einfach wichtige Dinge, die nur beim reinen Konsumieren vom Bildschirm her nicht stattfinden. Und da sind die Eltern einfach wichtig. Auch wenn es wunderschöne Apps gibt, sind tolle Sachen auf dem Markt und alles prima, aber der Vorleser, Vorleserin selber ist einfach total wichtig.
Ja. Gut, wir haben schon 22 Minuten gesprochen. Ich denke, es ist Zeit für eine Musik. Ich habe auch was ausgesucht, und zwar die Band heißt The Special Guests. Titel Nummer 3, Drop in the Ocean, hören wir uns an in 3 Minuten und 17 sind wieder zurück. Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir hier in der Sendung über das Thema Kinderbücher, über die Kinderbuchmesse, über die Keyboom. Und meine Studiogäste sind Gabi Kukol und Andrea Kreuzpointner. Wir haben in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten, Viertelstunde war es nicht nur, gerade über eigentlich die Ausgangssituation. Werden Kinderbücher noch gelesen? Was wird gelesen? Wie haben sich die Dinge so verändert, entwickelt, gesprochen, und kommen natürlich jetzt aber mal zur Messe. Also ich habe verstanden, auf jeden Fall gibt es nach wie vor großes Interesse an Kinderbüchern und es gibt auch einen riesigen Markt. Und so gibt es hier in Ulm seit 22 Jahren, wie ich nur verstanden habe, also die Keyboom, die Kinderbuchmesse. Und offensichtlich mit Erfolg, sonst wäre es nicht die 22. Auflage. Wer hat sie damals alles dann, also ich habe verstanden, Sie waren auf jeden Fall, Frau Kohl, mit schon von Anfang an dabei. Wer hat die damals Idee gehabt oder wie kam es da dazu?
Die Idee entstand ja eigentlich in der Stadtbibliothek. Wir hatten dann einen neuen Leiter, der aus dem Norden kam, und er kannte die Keyboom in Oldenburg. in Oldenburg ist die Kibum entstanden. Das ist so die Keimzelle sozusagen. Da gibt es sie schon, weiß nicht wie lange, über 30, 40 Jahre bald. Und er hatte die Idee. Und dann haben wir damals auch eine Buchhandlung gefunden. Die hatte auch einen Bezug zu Oldenburg. Und die beiden waren die Ideengeber. Und dann haben wir uns eben überlegt, dass wir sowas auch gern haben möchten, haben den Raum gesucht und haben das Stadthaus gefunden und haben dann eben die Kibum aus Oldenburg als Wanderausstellung bekommen. Wir waren dann die erste Stadt in Süddeutschland, die die Kibum bekommen hat. Die ist am Anfang immer durch die Städte im Norden eben noch getourt. Inzwischen passiert das gar nicht mehr in Norddeutschland. Also da ist sie in Oldenburg und dann wandert sie noch zu uns nach Lörrach und dann, glaube ich, nach Luxemburg im Moment. Ja, ja, das heißt, und am Anfang war sie klein und dann hat sie sich halt vergrößert mit weiteren Veranstaltern.
Ja. Das heißt, das ist eine Wanderausstellung, wenn man so wollte, oder Wandermesse, die mal in Oldenburg quasi ihren Ausgang genommen hat und dann einfach jetzt hier und dann noch an anderen Stellen ausgestellt wird. Aber in der Form ist es sonst einzigartig. Also es gibt nicht andere, die heißen, weiß ich nicht, eine Kibum, so eine Bunki oder irgendwie, das gibt es nicht. Also es gibt nichts irgendwie, was Vergleichbares. In der Form, in der Struktur vom Prinzip ist das was Einzigartiges.
Ganz oder? In der Struktur, glaube ich, ja. Also zumindest in Süddeutschland, wo ich mich auskenne. Es gibt natürlich die kommerziellen Kinderbuchmessen, wo auch sehr viel Leseförderprogramm ist, also wo man auf den ersten Blick meinen könnte, es ist genauso, wo aber dann eben die Verlage ihre Stände haben. So ist es bei uns nicht. Der Kern der Buchausstellung ist eben eine Bücherschau mit Neuerscheinungen, die in Oldenburg eingesammelt wird. Da schicken die Verlage ihre Bücher hin und das, was da ankommt, liegt bei uns auf den Tischen, aber es gibt da nicht jetzt von jedem Verlag einen extra Stand. Und das gibt es in Süddeutschland sonst meines Wissens nicht mehr.
Wer ist dann jetzt da alles mit daran beteiligt? Also wer sorgt dafür, dass es hier in Ulm dann die Veranstaltung gibt, dass das alles so seit ja, dann 22 Jahren so läuft und erfolgreich ist?
Ja, das ist natürlich auch gewachsen. Das, die Veranstalter der Kinderbuchmesse, das sind die Stadtbibliothek, das Stadthaus Ulm, wo sie ja auch stattfindet, der Stadtjugendring und dann noch die Buchhandlungen Hugendubel, Jastram und Kerler. Und neu dieses Jahr ist noch Aegis hinzugekommen. Und die organisieren auch das Programm mit oder die Veranstaltungen, die ja eben auch zur Kibum dazugehören, weil es ist ja eine Kombination aus Buchausstellungen, also eben diesen 2000 Büchern, die jährlich aus Oldenburg kommen, aber auch noch eine Sonderausstellung, passend zum Thema, die jährlich von der Bibliothek zusammengestellt werden. Das sind dann nochmal 500 Bücher, die im Stadthaus zu sehen sind und in denen man lesen und schmökern kann. Das ist immer dem Thema entsprechend und das Thema dieses Jahr ist ja von Augenschmaus bis Zähneklappern mit allen Sinnen lesen. Also wir haben das Thema Sinne aufgegriffen und dementsprechend eben auch die Buchauswahl getroffen, die dann dort auch zu finden ist. Aber auch die Veranstaltungen werden jährlich einfach nach dem, ja, entwickelt oder konzipiert nach dem Ausstellungsthema.
Das heißt, Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt auch diesen Jahr ein Motto, Sie haben jährlich ein Motto und das ist quasi ein bisschen ein Leitfaden für das Programm, über das wir dann auch noch im nächsten Blog auf jeden Fall sprechen und daran orientiert sich ein bisschen eigentlich dann die ganze Veranstaltung. Wer lässt sich dann so einen schicken Titel einfallen, wie jetzt mit dem Augenschmaus bis zum Zähneklappern?
Ja, das war eine schwere Geburt, weil wir das Thema, also als erstes stand das Thema Sinne und Sinne, das bedeutet ja nicht nur die Körpersinne, sondern wir dachten auch eben an Übersinnliches, an Mystisches, Gruseliges, also alles, was man eben auch so wahrnehmen kann und da einen Titel zu finden, das fanden wir schon relativ schwer, haben dann auch viel diskutiert und wie das dann ja so oft ist, entwickelt sich das dann im Laufe der Zeit und irgendwann stand dann der Titel fest und wir waren dann alle ganz happy und fanden es auch eigentlich richtig gut und passend. Ja.
Wir hatten viele Vorschläge.
Ja, genau. Ja. Sehr schön. Also in der Stadt, ja, im Ulmer Stadthaus findet das Ganze dann statt. Irgendwo ganz oben dann wahrscheinlich, oder? Wo findet man?
Im Saal, im ersten Stock.
Im Saal, ist, ja.
Der normalerweise für verschiedene Veranstaltungen genutzt wird und während der Kinderbuchmesse sieht der komplett anders aus, weil da sind natürlich keine Stühle mehr drinnen, sondern da sind dann die Bücher in Bücherregalen auf Tischen ausgestellt. Jedes Jahr überlegt sich auch eine andere Schule die Gestaltung. Das ist in diesem Jahr das Einstein-Gymnasium, das dann die ganze Ausstellung, die Dekoration macht oder die Gestaltung dafür. Und man hört immer wieder, wenn man zur Kinderbuchmesse reinkommt, es sieht komplett anders aus. Also ist dann richtig, richtig gemütlich auch, also mit vielen Sitzgelegenheiten, sodass sich die Familien, Kinder, Jugendliche auch wirklich niederlassen können und gemütlich sich Bücher zusammensuchen und da auch schmökern und lesen können.
Eltern und durften aber solche Veranstaltungen, die finden dann in anderen Räumen im Haus auch noch statt. Also die Kibum nimmt schon einiges im Haus in Beschlag. Die Kabinette, wo die Ausstellungen sind, das sind die Lesungen und am Wochenende auch das Untergeschoss und die Schulklassen auch in Gängen. Nicht alles, weil da noch eine Ausstellung ist vom Stadthaus, aber eigentlich nehmen wir ja das ganze Haus in Betrieb. Ja. So.
Das ganze Haus wird zur Kulturstätte, wo gelesen wurde. Ja, also es dürfen, oder anders erst gefragt, die Adressaten sind dann die Kinder primär? Würden Sie sagen, ab welchem Alter macht es Sinn?
Ja, also eigentlich schon Vorschulalter, Kindergarten, Vorschulalter um vielleicht 16. Also dann hört es irgendwann auch auf, aber auch für 16-Jährige ist noch was dabei. An Literatur. Ja, und natürlich sind für uns auch Familien, Zielgruppe und aber auch Vermittler, die Pädagogen, die auch zur Kibum kommen und das wiederum ihren Schülern oder ihren weitervermitteln dann.
Ist das jetzt eine Messe, wo die Kinder dann auch ein Buch erwerben können oder ist es rein zum Angucken und zum, auf den Weihnachtszettel schreiben, sage ich mal?
Ja, wir haben auch vor Ort immer Wunschzettel dabei, also wo die Kinder dann wirklich auch aufschreiben können, wenn sie irgendwas Schönes entdecken. Aber wir verkaufen dort auch Bücher und zwar im Grunde die Bücher, die bei der Kinderbuchmesse auch eine Rolle spielen. Also die, sei es in der Lesung vorkommen, wenn auch eine Autorin oder ein Autor zur Buchmesse kommt und aus dem Buch vorliest, dann ist es ja oft so, dass die Kinder sehr gerne das Buch auch hätten und es natürlich klasse finden, wenn der Autor das Buch dann oder die Autorin das Buch signiert.
Genau, dachte ich gerade ein Autogramm rein. Irgendwas von. Ja, ja, okay. Also genau. Das geht jedenfalls auch. Das heißt aber, es kann auch sein, ein Kind kommt nachher mit dem Sack voll mit Bücher nach Hause und hat sich entsprechend eingedeckt. Das könnte dann auch mal sein.
Muss es das Geld dafür mitnehmen. Ja.
Aber es ist natürlich wahrscheinlich schon auch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, mit dem Hintergrund, dass es bald Weihnachten ist und vielleicht sind dann gewisse heimelige Stimmung an, irgendwo sich einstellt und vielleicht natürlich auch die Wunschzettel gefüllt werden. Kann ich mir vorstellen, natürlich auch der eine oder andere sagt, das ist eine gute Zeit, da können die Kinder dann auch lesen oder beziehungsweise können wir auch gut Bücher irgendwo dann an den Mann oder an die Frau oder ans Kind bringen.
Ja, es ist bestimmt die Zeit, also die sich dann auch anbietet, zum einen klar für Geschenke, aber auch die Zeit, wo man sich vielleicht auch wirklich gemütlich macht mit dem Buch und sich dann zurückzieht und
Das muss man vielleicht doch betonen, also der größte Teil der Ausstellung, diese Neuerscheinungen, die sind nicht käuflich zu erwerben. Also das, was man alles so an den Tischen anschaut, da können die Kinder dann ihre Wunschzettel ausfüllen, aber die müssen dann halt in irgendeine Buchhandlung gehen oder in die Bibliothek und ausleihen. Also wie die Frau Kreuzpointner gesagt hat, zu kaufen gibt es halt wirklich nur einen kleinen Ausschnitt und eben die mit dem Bezug, weil die Leute das oft meinen, ne? Sie könnten da kaufen, das können sie, also einfach nicht jedes tolle Buch, das sie da sehen.
Ja, sonst wären vielleicht die Ausstellung nach einem Tag auch beendet.
Wenn leer, Bücher genau.
Also im Prinzip, man kann dort reingucken. Es gibt irgendwie, verstehe ich das richtig, sind Sitzecken oder Möglichkeit, einfach mal Probe zu lesen und dann wird das Buch wieder zurückgelegt und dann ist das auf dem Weihnachtszettel notiert und dann ist es auch gut.
Genau.
Aber
so
ist es ist jetzt nicht nur oder nicht primär eine Verkaufsmesse, wo im Prinzip die Bücher über den Tisch geschoben und verkauft werden, sondern es soll eben auch einen Einblick gegeben werden, was überhaupt gibt über die Breite der aktuellen Neuerscheinungen und einfach sich ein bisschen Überblick zu verschaffen.
Ja. Und wir können auch nachgucken, ob es das Buch dann in der Bibliothek gibt und wer also lieber ausleihen will, kann natürlich dann auch rübergehen oder in seine Stadtteilbibliothek uns da finden.
Das war auch gerade von mir so ein Gedanke, wie ist denn das? Also ich meine mich aus meiner Kinderzeit zu erinnern, es hat immer ein, zwei Jahre gedauert, bis dann irgendwo aktuelle Bücher in der Bibliothek überhaupt mal dann verfügbar waren. Ist das noch immer so? Oder? Also wenn man zum Beispiel auch ganz konkret bei Sportbüchern irgendwas ausleihen wollte, Olympia oder was es gab, immer naja, da hat man halt dann das, was für Jahre zurück war, bekommen. Das Neueste war entweder noch nicht da oder sowieso gleich verdient, aber eher nicht da. Das heißt,
also gekauft so ein bisschen wird schnell. Ja? Also das glaube ich jetzt nicht, dass es heute noch vorkommt, dass Olympia ist und dass sie dann 2 Jahre warten müssen, bis das Buch kommt. Also da gucken wir alle drauf, dass es schnell geht. Was natürlich schon der Fall ist, wenn die Bücher ganz neu sind, dann sind sie auch sehr begehrt. Und dann sind sie halt auch schnell ausgeliehen. Also das, auch wenn der neue Gregs Tagebuch rauskommt, das kauft man dann schon doppelt oder manchmal dreifach, je nachdem. Aber, oder eben wenn zur WM oder ja, solche Sportthemen, die man wirklich aktuell braucht, wenn die Bücher draußen sind, dann stürzen sich halt alle drauf. Und dann ist schon eine Überlegung, ob man das jetzt 10-mal kauft, weil in 2 Jahren ist es eigentlich schon wieder alt. Also das müssen wir natürlich abwägen. Man kann es dann vorbestellen. Das kostet allerdings dann 1 Euro, wenn es ganz wichtig ist. Das kann man machen, ja. Aber ansonsten probiert man schon aktuell zu sein. Also das glaube ich nicht, dass es so ist.
Da gibt es auch keinen Zeitversatz, sodass die Industrie sagt, naja, jetzt muss man erstmal Bücher verkaufen und in einem halben Jahr kriegt man es auch in der Bibliothek und dann haben sich bis dahin die Abkäufe irgendwo und hat sie es entsprechend verkauft. Da gibt es keine Einschränkungen. Das heißt, sie durften theoretisch, sobald es erschienen ist, dann auch in die Bibliothek nehmen.
Sobald es erschienen ist, ja. Können wir es kaufen oder habe ich es richtig verstanden?
Ja.
Wir können, also Bibliothek kann kaufen, sobald das Buch auf dem Markt ist und wir sehen uns, oder ich glaube, die Buchhändler sehen uns auch nicht als Konkurrenz.
Ja.
Also das sind, glaube ich, alles Einrichtungen, die Leseförderung machen und ich glaube, da denkt keine Buchhandlung mehr. Bloß weil es die Bibliothek hat, machen sie weniger Umsatz. Das glaube ich nicht.
Ja, also wie viel ungefähr gibt es denn erfahrungsgemäß dann an Büchern? Wie viel, also Neuerscheinungen, wie viele Bücher sind dann da ausgestellt oder liegen da zur Einsicht? Haben Sie dann, ja, da haben Sie klar bestimmt einen Wert oder eine Zahl?
Also von Oldenburg haben wir circa 2000 jährlich, 2000 Bücher, die ausgestellt werden und dann in der Sonderausstellung von der Bibliothek nochmal 500. Also 2500 sind eigentlich immer da.
Ja. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja,
und die kennen Sie alle in- und auswendig oder haben Sie die mal
bestimmt
Proben gelesen? Dann lesen Sie dann auch die Bücher vor durch nach dem Motto, Kinder kommen und fragen oder ich muss vielleicht auch dem Kind was erklären oder irgendwie? Oder?
Nee, das wird ja gar nicht funktionieren. Was wir schon versuchen zu lesen, das sind dann die Bücher, die bei der Kibum auch in Form von einer Lesung eine Rolle spielen. Also, dass man die Autoren kennt und liest auch. Ja, aber das wäre zu umfangreich.
Zumindest für uns Organisatoren und alles geht natürlich sowieso. So nicht. Aber vor Ort, wenn die Kibum stattfindet, dann sind immer Leute von der Bibliothek im Raum. Und das sind Leute, eben die Kollegin aus der Kinderabteilung, die Kollegen aus den Zweigstellen, die machen alle Anschaffung von Kinderbüchern und die kennen natürlich welche. Also da ist dann schon jemand da, wo beraten kann.
Ich entsinne mich das auch. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Früher gab es so einen Kinderbücherbus, der dann auch umhergefahren ist.
Den gibt es immer noch.
Und wenn man da reingegangen ist oder reingeklettert ist, da war immer so eine ältere Dame, oder so erschien es damals mir zumindest ältere persönlich, die dann halt gefragt haben, was möchtest du denn haben? Und dann hat man gesagt, so und so und so. Und dann ist die gegangen und hat geguckt, dass man irgendwas bekommt. Also insofern entnehme ich daraus, dass die schon natürlich auch wissen, was in den Büchern steht oder in welches Genre und überhaupt, was letztendlich da im Bücherbus auch vorrätig ist.
Die Leute kennen sich dann schon aus mit ihren Büchern.
Ja, und es ist auch oft bei der Kinderbuchmesse ist es auch eingeteilt. Also das ist jetzt nicht die 2500 Bücher stehen nicht komplett durcheinander irgendwo im Saal vom Stadthaus, sondern das ist eingeteilt in Altersgruppen. Also von, wir haben auch Jugendliche mit dabei, wir haben diese Sonderausstellung, die steht jedes Mal extra. Und dann haben wir noch
Bilderbücher. Also das sind Bilderbücher, Grundschulalter, Alter 10 bis 12 und das jeweils differenziert nach Sachbuch und Erzählungen. Das ist so die Grobeinteilung. Ja. Wobei wir vorher aber nicht, ja doch, jetzt wissen wir es. Jetzt haben wir gerade Einblick auf den Katalog in Oldenburg. Jetzt können wir sehen, welche Bücher mitkommen. Mhm. Ja. Die haben wir dann nicht unbedingt alle in Bibliotheken, weil wir ja auch noch eine Auswahl kaufen können. Aber ich denke, die guten haben wir alle. Also da weiß man dann auch ungefähr, was man empfehlen kann. Ja. Es gibt auch einen Bereich, das ist wichtig, vielleicht Lesetipps. Weil das Gros von Oldenburg ist erstmal einfach Bücherschau, ne, ohne großen Filter. Und dann gibt es eben, wie viel sind das, vielleicht nochmal 100 positive Auswahl. Und die stellen wir dann, die nehmen wir aus unserem Bestand, die haben wir alle in Bibliotheken. Und da kennen wir natürlich auch viele und das sind dann auch eben die man halt wirklich gern empfiehlt. Auch dann noch den Tisch Ulmer Unke, die von dem Lesepreis Ulmer Unke, da kann man auch alle anschauen. Das sind auch empfehlenswerte Bücher. Ja, so ungefähr ist die Struktur. Mhm. Dann gibt es noch die Bücher, die zum Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert sind, extra Tisch, auch mit verschiedenen Altersgruppen. Ja, das ist so im Weg. Und zweisprachige Bücher, weil wir auch im Programm zweisprachige Vorlesestunden haben mit Eltern, die das machen, Bilderbuchkino zweisprachig mit verschiedenen Sprachen. Und da gibt es ja auch Publikum, Leser, Leute in Ulm mit allem möglichen Hintergrund. Und da haben wir auch was ausgestellt aus unseren Ulmern Beständen.
Gerade weil natürlich auch Kinder kommen, zum Beispiel jetzt also Flüchtlinge, auch die vielleicht gar nicht so das Deutsche so mächtig sind, gibt es dann auch Bücher, die, was weiß ich, in Arabisch oder in irgendwie Türkisch oder in irgendeiner sonstigen Sprache sind, gibt es auch? Gibt's auch. Ja, das heißt, ja. Die fänden auch was, wenn es dann entsprechend.
Die finden auch was, ja. Ich meine, gerade Arabisch gibt es jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel auf dem Markt, aber es gibt was. Wir haben auch eine deutsch-arabische Vorlesestunde bei der KIBUM. Türkisch gleich mehrere, also deutsch-türkisch. Ja, und dann noch Französisch und Spanisch. Haben wir noch dabei.
Ja. Sehr schön. Gut, wir spielen nochmal Musik und dann sprechen wir genauer, was wann wo wie geboten ist auf der KIBUM nochmal im Detail. Wir hören auf jeden Fall nochmal Musik und ich habe da drin liegen eine Band, die heißen The Bloodarm. Und ja, ich kenne das jetzt auch nicht, aber der Titel, das ist die Nummer 2, das soll Accidental Soul heißen. Na, hören wir es einfach mal an und wir sind zurück dann in, sag ich das Ding, 3 Minuten und 29 zurück bei der Plattform. Die Plattform bei Radio Free FM heute Nachmittag und ich spreche mit meinen Gästen, mit der Frau Gabi Kukol und der Frau Andrea Kreuzpeuner über KIBUM, die Kinderbuchmesse im Ulmer Stadthaus. So, dann wollen wir aber mal konkret und genau sagen, wann geht's los mit der Messe, wie lange geht sie denn und einfach die Details, damit die Leute auch wissen, wann sie denn hinkommen können und dann auch wirklich was zu Gesichte bekommen, also nicht vor verschlossenen Türen stehen, also sprich, wie die Öffnungszeiten sind. Sagen wir vielleicht einfach mal ganz kurz, wann geht's los, wie ist die Öffnung, wie ist das Take geöffnet und wie lange geht es überhaupt? Einfach damit die Hörer da ein bisschen den Überblick bekommen.
Ja, wir starten am Samstag, den 1.12. Um 14 Uhr kann man da schon in die Buchausstellung gehen und die offizielle Eröffnung ist dann um 18 Uhr. Zugleich zur Eröffnung haben wir die Preisverleihung der Ulmer Unke. Und dann geht es weiter von Sonntag bis den Sonntag drauf, bis zum 9.12. Täglich geöffnet unter der Woche, das muss ich gerade mal spickeln, von 9 Uhr bis 18 Uhr. Und am Wochenende am Sonntag von 11 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr.
Also ganz lange Zeit eigentlich, ja. Und genügend Möglichkeit dann auch vorbeizuschauen. Wie viele Gäste erwarten Sie da? Gibt es ja aus 22 Jahren bestimmt auch einen Erfahrungshorizont. Wie viele Menschen, wie viele Kinder, wie viele Leute da eigentlich vorbeikommen? Also
ja,
die Besucherzahl.
Also im Schnitt sind es in dieser guten Woche 10.000 Besucher. Aha. Besucher und Besucherinnen. Ja. Also schon eine ganze Menge.
Eine ganze Menge.
Die, natürlich sind da also die Schulklassen sind dabei, die sich vormittags für die Lesungen anmelden können. Die sind dann meistens auch im Vorfeld bereits ausgebucht, aber wir haben noch ganz viele Veranstaltungen auch am Nachmittag und fürs öffentliche Publikum auch an den Wochenenden.
Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder in welchen Altersklassen in Ulm sind, aber 10.000 ist doch eine ganze Menge. Also da können wir doch annehmen. Überleg mal, Ulm hat 120.000, 30.000 Einwohner, Kinder in Zeit, also sie sagten ungefähr 4 bis 16 ungefähr, also auf jeden Fall wirklich eine große Anzahl. Mhm. Und so über die Jahre konstant oder immer mehr werden oder weniger? Oder?
Konstant. Je nachdem, wenn mal die KIBUM länger gedauert hat, waren es mehr, wenn es mal aus irgendeinem Grund kürzer war, waren es weniger, aber eigentlich so, ja. Ja, konstant, ja.
Das heißt im Prinzip, Sie sind so zufrieden, wie es aktuell läuft. Mhm. Und im Prinzip so, wenn es dieses Jahr weitergeht, dann sollte es auch wieder zum Erfolg werden. Sehr schön. Sollen wir mal einfach ein bisschen reingucken? Ich habe verstanden, es gibt Lesungen, es kommen Autoren, die dann auch gerne nachher, wenn die Kinder das Buch haben wollen, sogar ein Autogramm reinsetzen. Ich meinte auch gelesen zu haben, dass das Programm sogar noch viel weiter ginge. Ich hatte irgendwas gelesen mit, Moment mal, irgendwas war mit sogar mit Film, glaube ich, Werkstatt und allem Möglichen, was sogar übers Buch hinausging. Kann das sein, dass da noch, hier steht es gleich auf dem Programm, noch einiges mehr irgendwie im Angebot war?
Ja, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Formate und Angebote. Also an den Wochenenden ist es vorwiegend für Familien oder für das öffentliche Publikum und es ist alles auch kostenlos, muss man auch gleich dazu sagen, also an den Wochenenden. Und am Sonntag, den 2., geht es dann schon mal los mit Kasperltheater. Wir haben an dem Sonntag auch eine Zaubervorstellung. Wir haben Bilderbuchkino und auch zum ersten Mal jetzt ein Bilderbuchkino in Gebärdensprache. Wir suchen ja auch unsere Kooperationspartner dem Thema entsprechend aus und haben dieses Jahr zum ersten Mal den Gehörlosenverein angesprochen, der mit dabei ist. Und bei diesem Bilderbuchkino wird jemand in Gebärdensprache das Bilderbuch vorstellen und simultan quasi wird eine Gebärdendolmetscherin das Buch übersetzen und im Anschluss haben die Kinder dann auch die Möglichkeit noch so ein bisschen selber was auszuprobieren oder vielleicht mal ihren Namen vorzustellen und das schwebt uns schon länger im Kopf rum, weil wir auch denken, das wäre wichtig, auch gerade bei der Kinderbuchmesse das mit aufzunehmen, aber dieses Jahr zum Thema Sinne passt es natürlich hervorragend. Ja, und unter der Woche haben wir, wenn wir dann mal weitergehen, sehr viele Lesungen, die eben auch von den Buchhandlungen organisiert werden. Wir haben ein Kino und zwar vor allem Kinovorstellungen, die sich an Kinderbüchern orientieren, also verfilmte Kinderliteratur, das ist immer sehr wichtig, das wird von Kon-Tiki mit begleitet.
Kon-Tiki? Was ist Kon-Tiki? Ich habe schon mal gehört, aber ich kann gar nicht.
Kinderkulturwerkstatt.
Kinderkulturwerkstatt, mhm. Ja.
Mhm. Hm? Ja.
Ja, Lesungen.
Ist ja noch irgendwas mit Zauber, gibt es wohl auch.
Und am ersten Sonntag, ja, genau.
Ja, irgendwas mit Papier, und Papier gestalten. Da kann man wahrscheinlich irgendwie Sachen modellieren.
Das macht unser Buchbindermeister, der macht Marmorpapier, das ist am 9. dann, wo er das macht. Dann haben Sie ja auch gesehen, dass die Sache mit Hörspiel und Booktrailer, das ist was ganz Interessantes. Das ist am Dienstag, 4. genau, da hat eine Schulklasse mit der Etage Medienbildung vom Stadtjugendring ein Buch gelesen und das Buch dann einmal aus dem Buch ein Live-Hörspiel vorbereitet und einen Booktrailer als Film, um wiederum mit dem Trailer halt Lust auf dieses Buch zu machen. Also das ist eine ganz tolle Geschichte der Leseförderung, weil das ja dann erst gelesen wird, dann digitale Umsetzung und dann wieder Werbung fürs Buch. Und da kann man kommen und die Aufführung angucken. Das ist was sehr Schönes, was wir letztes Jahr zum ersten Mal hatten und deswegen auch gleich wiederholt haben oder wiederholen wollten. Dann
wer auch mit dabei ist dieses Jahr, das ist das Edwin-Scharf-Museum, Kindermuseum, die ja selber im Moment gerade eine Ausstellung haben zum Thema Hören und Sehen. Und deswegen hatten wir gedacht, weil wir eben auch die Kooperationspartner dem Thema entsprechend immer aussuchen, dass wir die mit einbinden würden. Und die haben jetzt auch eine Veranstaltung, wo die Kinder durch die Ausstellung gehen und an verschiedenen Stationen in der Ausstellung wird dann gelesen. Also auch zum Thema Sehen und Hören, zum Thema Sinne.
Ja, das sagt ein Edwin-Scharf-Museum, das ist ein Neu-Ulm.
Genau.
Ja, das heißt, es sind auch Neu-Ulmer eigentlich Institutionen oder mit beteiligt.
Mhm. Ja. Ja. Die jetzt zum ersten Mal. In Neu-Ulm, ja. Genau. Mhm. Und ansonsten halt im Stadthaus an dem Sonntag gibt es dann halt so eine richtige Palette von kleineren Veranstaltungen, Bilderbuch, Kino, Kamishibai vorlesen. Es gibt am Samstag eine Märchenerzählerin. Am 9. gibt es auch einfach eine Rallye, eine Sinnesrallye durchs Haus, also wo man dann riechen, tasten, hören kann und dabei noch ein Rätsel löst und was gewinnen kann. Also so ein Gewinnspiel. Ich denke, am wichtigsten sind ja wahrscheinlich jetzt für die Öffentlichkeit die Wochenendveranstaltungen.
Vielleicht bevor wir da noch im Detail nochmal vielleicht drauf kommen, sagen wir, die gibt es ja auch online, glaube ich, die Illustration oder den Flyer, den Sie dabei haben oder das Blättchen, dass wir vielleicht kurz noch die Adresse sagen, die Website, wo man das auch alles nachgucken kann. Dann können die Hörer, die uns zuhören, vielleicht dann nebenbei schon mal kurz ins Internet gucken und sich da auch nochmal ein Bild von den Dingen machen. Wollen wir die kurz sagen, die Website, wo man das alles findet?
Also das komplette Programm ist einsehbar unter www.kibum-ulm.de.
Da kann man im Detail.
Da kann man alles genau sehen, auch wo man sich was bereits ausgebucht ist, wo man sich noch anmelden kann. Also wenn es jetzt eine Schule einzelne Besucher müssen sich gar nirgends anmelden, aber für Schulen ist es eben immer notwendig, sich anzumelden, weil wir sonst einfach zu viele Schülerinnen dann im Stadthaus geballt hätten, wenn wir das nicht machen würden.
Wie viele Menschen können denn gleichzeitig ungefähr dann da das sein? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn der Saal ist bedingt natürlich von der Größe.
Also wir haben an den Vormittagen in der Regel pro Stunde ca. 100 Schüler in der Ausstellung. Mhm. Also nur in der Ausstellung, die dann zum Teil eben entweder davor oder danach noch in eine Lesung gehen.
Mhm. Und in der Lesung, da sind es dann, da passen vielleicht 70 rein. So,
Klassen, ne? Genau.
Ja. Und wenn jetzt die Kinder wie steuert man das, wenn jetzt noch viel, viel mehr kommen? Ich meine, Sie sagten Schulklassen dann angemeldet, wenn jetzt so ein Riesenschwung von Kindern dasteht, die dann gar nicht mehr gehen, weil es ihnen so gut gefällt, ist schwierig dann, oder? Oder regelt sich das schon normal von alleine?
Meistens regelt sich es von alleine. Also wochentags, vormittags ist eh klar. Also da gibt es keine freilaufenden Kinder sozusagen. Auch am frühen Nachmittag nicht während der Woche, weil die Kinder einfach alle irgendwo aufgehoben sind. Am Wochenende, da kann das mal sein, dass ein bisschen voll wird. Aber eigentlich in der Regel, also das war eher selten, dass man dann mal wirklich hat sagen müssen, jetzt ist zu voll. Also letztes Mal kam es nicht vor, ich glaube vorletztes Mal auch nicht. Es regelt sich, wir können das ganz gut einschätzen.
Ja, und man versucht es auch immer dann möglich zu machen. Also sollte jetzt irgendwie eine Schulklasse so noch dastehen, dann sagt man natürlich auch nicht, nee, es geht jetzt nicht mehr. Und eigentlich ist es immer so eine Abstimmungsgeschichte, ja.
Kommen dann auch Leute von extern außerhalb von Ulm? Wahrscheinlich schon, oder? Also Ulm und Ulm herum, was so noch erreichbar ist mit Bus und Bahn schon.
Ja, es wird auch, also wir bewerben das ja auch im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Neu-Ulm und auch von da kommen Anmeldungen und sind Schulen mit dabei, ja.
Die machen dann wahrscheinlich einen Ausflug vielleicht auf den Weihnachtsmarkt und gucken dann in das Museum, und die müssen ins Stadthaus rein und dann vielleicht sonst noch irgendwas anderes. Heißt, die machen das einfach nur so als Vorweihnachtsprogramm dann wahrscheinlich.
Ja. Und Privatleute kommen natürlich auch sehr viele auf den Weihnachtsmarkt von weiß Gott woher. Mhm. Die laufen, also auch die Touristen natürlich, die kommen dann schon auch mal rein, aber halt auch Privatfamilien. Mhm. Oder auch dann, wir haben ja noch ein paar Termine dann im Einkaufszentrum und da erreicht man nochmal andere Leute, also auch welche, die vielleicht gar nicht ins Stadthaus gekommen wären. Und die sind zum Teil dann auch von weiter her, weil die halt da zum Einkaufen hinfahren. Ja, also es hat schon ein ganz schönes Einzugsgebiet. Ja.
Wie viele Leute sind dann, also Sie beide sind auf jeden Fall vor Ort, wie viele Leute unterstützen, assistieren dann noch? Wahrscheinlich aus den Beteiligten, werden gesagt, Buchläden sind auch dabei. Also wie viele Betreuer oder wie viele
Kümmerer sind vor Ort, wenn es läuft? Also wie viel sind es an einem Tag? Du machst einen Personalplan mit allen Trägern und Helfern.
Zehn mindestens, weil wir eben auch für jede Klasse, also jeder Klasse, die sich angemeldet hat, auch jemanden zur Seite stellen, der eine kurze Einführung gibt, der zur Lesung begleitet, zur Ausstellung begleitet, auch kurz was erzählt zu dem Farbsystem bei der Buchmesse, also wo welche Bücher stehen und einfach auch allgemein was zu dem Thema von der Kibum erzählt.
Und man muss vielleicht nur sagen, es gibt auch eine Reihe Ehrenamtliche, die dann mithelfen. Mhm. Also es sind Mitarbeiter der Stadtbibliothek natürlich sehr viele und Stadtjugendring stellt seine Leute und dann eben, wie gesagt, auch Ehrenamt, Frauenakademie hat Leute gestellt, Bibliotheksgesellschaft, also da gibt es viele, viele Helfer.
Mhm. Sehr schön. Also auf jeden Fall Aktivität, eine Menge wird los sein. Und jetzt sagen Sie nochmal, es geht dann los, also am 1. Dezember, also quasi mit dem, mit dem Öffnen des Kalendertürchens, Adventskalender, geht es dann auch los. Wir haben jetzt noch ungefähr, 30 Sekunden. Ist noch irgendwas, was Sie ganz kurz noch erwähnen wollten, was Sie vergessen hätten, aber wir müssten es tatsächlich kurz halten.
Ach, wir haben bestimmt viel vergessen, aber wir laden einfach alle ein zum Kommen, weil ich denke, es ist für jeden was dabei und man kann wirklich viel erleben mit allen Sinnen. Ne?
Und ansonsten gehen wir davon aus, auch im nächsten Jahr wird es wieder erfolgreich oder wird wieder eine Messe, eine Kibum wieder geben?
Wird es geben, ja.
Sehr schön. So, dann sind wir eigentlich auch schon durch mit der Plattform. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute bei mir gewesen sind. Sagen Sie einfach noch kurz den Namen.
Andrea Kreuzbündner.
Gabi Kokoll.
Mein Name ist Michael Trost. Ich wünsche einen schönen Nachmittag noch hier bei Free FM. Das war's. Und es geht gleich weiter mit Soundscapes. Und wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.